Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Ja, wir sagen, wir haben gute Laune. Wir kommen mit guter Laune, wir brauchen gute Laune Musik.
Brauchen wir wirklich.
Und Batsch ist wieder Montag. Hier ist eure Lieblingssendung, die Glanzparade. Wir brauchen ein bisschen gute Laune. Thomas Wagner ist toi.
Ich bin angefressen.
Angefressen und anwesend.
Ja.
Ich auch, angefressen und anwesend. Wir sind mit zwei unterschiedlichen Verkehrsmitteln aus der gleichen Stadt gekommen und sehr knapp zur Sendung erst angereist.
Und weil wir...
Wobei du natürlich im feinsten Wix hier sitzt.
Ja, ja, ne? Aber weil wir mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln angereist sind,
ja,
hat sich die andere Seite gedacht bei mir, okay, dann streiche ich ihm direkt den Rückflug auch noch. Also das ist heute ein runder Tag, muss man ehrlich sagen.
Also kurz zusammengefasst, wie war deine Anreise?
Ja, Zug.
Ja.
Stunde Verspätung,
ja.
Das fällt bei der Bundesbahn im Moment noch unter Normalität.
Ja, ja, ja. Da ist alles im grünen Bereich.
Dann habe ich leider einen kleinen Fehler gemacht, bin in die falsche S-Bahn eingestiegen und in Riem zu mir gekommen.
Ja, ja.
Muss den Taxi nehmen, ne? Doch echt. S2, habe ich statt S8 reingenommen.
Ja.
Ja, und dann als Krönung wurde mir eben mein Flug wurde mir einfach eben gestrichen.
Ja, und der Einzige, ne, der es pünktlich geschafft hat.
Ja.
Also meistens haben wir so 14 Uhr haben wir Redaktionsbesprechung, da sitzen 80 Menschen, die darauf warten, dass gesprochen wird. Und wer konnte zum Volk sprechen? Timo Schmidtchen, guten Abend.
Guten Abend.
Der Chef der Säule.
Ja. Der Chef alle der Säule. Es waren 78 waren da, ihr habt gefehlt.
Ich hatte Probleme mit dem Fluggerät. 3 Stunden Verspätung.
Ja.
Da gibt es dann schon, habe ich erfahren, einen 7-Euro Verzehrgutschein.
Den man am Flughafen in Köln dann einlösen kann.
Absolut korrekt.
Was kriegt man dafür? Ein halbes Knäckebrot, oder?
Für 7 Euro kriegst du...
0,4er Kölsch?
Ja, aber gut, wenn ich noch senden muss, dann...
Nicht, ne?
Knäcke.
Dann Knäcke.
Ich habe
drauf verzichtet. Ich habe es zur Verfügung gestellt.
Echt?
Ja, und dann kommen wir in München an und es fehlt die Brücke. Also es fehlt der Brückenfahrer zur Brücke und der Bus fehlt. Auch der Busfahrer mit Bus fehlt. Und dann sitzt du also nochmal so eine halbe Stunde im Flugzeug drin und...
Da habe ich noch einen draufzusetzen.
Bitte.
Vor 2 Wochen nach dem Kickoff hier saßen wir in der Maschinenhalle drin, sagt der Pilot, wir könnten jetzt eigentlich fliegen, aber der Flughafen hat vergessen, uns auf Delay zu stellen. Wir fliegen um 2:30 in der Nacht.
Ja.
Sagt er, aber um 2:30 fliegen wir nicht mehr, weil da habe ich schon Schichtende.
Ja.
Weil die dürfen ja auch nicht länger fliegen.
Mhm.
Dann mussten wir um 11:15 alle aussteigen, aber es war keine Brücke da. Nach einer Dreiviertelstunde kam ein Techniker von der angehörigen Fluggesellschaft, alle Schalter geschlossen Mitternacht.
Ja.
Und das ansässige Hotel am Flughafen hatte die Preise von 240 auf 588 Euro erhöht.
Ja. Also es ist komisch. Mhm. Es ist auch jeder, der nach München fliegt, sollte besser keinen Koffer abgeben. Weil auf Koffer warten, das kann dauern.
Was ist eigentlich hier mit dem Flughafen in München?
2 bis 3 Stunden, ich weiß es nicht. Es war mal ein Vorzeigeflug.
Ganz genau.
Es ist nicht mehr.
Ja, absolut. Als Edmund noch den Transrapid
aber da war jetzt, das war zu Zeiten, als der Bahnhof noch quasi.
Ja, ja, klar. Stellen Sie sich mal vor, vom Marienplatz.
Sie steigen quasi.
Was ist das?
Guck mal, wer sich gemeldet hat.
Ja.
Der Frank.
Der Buschmann.
Der sitzt in Griechenland.
Und guckt uns, oder?
Livestream.
Ach. Echt?
Ja.
Buschi,
das ist Wahnsinn.
Hoffentlich kommt der gut zurück.
Buschi, der Star der Säule, liegt in der Sonne.
Ja. Der liegt in der Sonne.
Aber ist er mit oder ohne Hund?
Das weiß ich. Letzte Woche ganz groß natürlich. Ne?
Ja, klar.
Also Pebbles ist.
Guck mal, wie er sich damit identifiziert.
Der beste Hund der Glanzparade.
Er guckt sich das an im Urlaub. Das
natürlich.
Finde ich gut.
Er hat mir mal gesagt, das wäre die Lieblingssäule seines Berufslebens.
Wir kommen zu unserem Lilium Parmesanum. Das ist unser Baum. Ich finde, er sieht schon wieder besser aus.
Ja.
Oder?
Also er sieht
erholt aus.
Lange noch nicht gut.
Vorhin hat eine Kollegin gesagt, der Parmesan würde nach Wald riechen.
Echt?
Ja.
Okay.
Wie riecht so ein Wald?
Ja, Wald riecht so ein bisschen lehmig, moosig, erdig.
Modrig.
Ja. Luka Modrig.
Aber es ist ein Lied auf den Markt gekommen.
Es
ne?
ist, also das ist
wollen wir einmal in das Lied hören, das auf den Markt gekommen ist?
Klar.
Ja.
hinterm Baum steht im Licht, mal so hell bei der Glanzparade. Käseblätter schimmern satt, jeder tanzt und die Stimmung ist geladen.
Stimmung ist geladen, ja.
Bringt uns Glück und Sonnenschein.
Okay, komm, jetzt haken wir das Ganze ab.
Guck mal, Marke mag er auch nicht so.
Doch.
Aber das nee, ist
wir haken unser Ärger ab.
Ja, ja, sag er. Jetzt haben wir gute Laune.
Jetzt haben wir gute Laune.
Jetzt haben wir gute Laune. Und jetzt gehen wir ran an die Bundesliga und wir spielen es heute mal von oben runter.
Wirklich alles über Heidenheim.
Tabellenführer, der 1. FC Heidenheim, ein Liebling der Glanzparade. Wir waren ja fast alle da letztes Jahr, ne? Und haben uns das da mal angeguckt.
Womit wir beim Thema wären.
Feuerwurst, Frank Buschmann heißt nur noch Feuerwurst.
Eure Hoheit.
Eure Hoheit. Heidenheim in Europa.
Gegen den FC Chelsea.
Auch, unter anderem. Ich denke, das werden sie im Vorbeigehen nehmen und auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft.
Ich meine, die haben 5 Pflichtspiele.
Ja.
Alle gewonnen.
Ja.
Haben gegen Hecken echt ein schwieriges Spiel gewogen. Ja. Ne? Und die haben mit Dingchi, Beste, Kleindienst und Sessa,
ja,
ich glaube, 36 von 50 Toren verloren. So. Und dann holen die einfach den Wanner. Und dann holen die den Skienzo aus Ulm.
Ja.
Und das läuft. Was haben die alle geunkt vor der Saison? Ja, Heidenheim, Abstiegskandidat Nummer 1.
Ja.
Habe ich mich schon im Tippspiel festgelegt. Ich habe gesagt, irgendwas zwischen 10 und 13. Und dabei bleibe ich. Vielleicht sogar besser. Weil jetzt kommt natürlich noch die Belastung dazu. Ist einfach geil, was und wie die da arbeiten.
Paul Wanner. Weil er immer vor der Saison gefragt wird, wer wird der Rising Star? Mhm. Wen hat keiner auf dem Zettel? Paul Wanner hätte man auf dem Zettel haben können, wenn man so gesehen hat in ersten Ausprägungen. Aber so wie der jetzt auch so Elfmeter verwandelt, mit welcher Überzeugung der ans Werk geht, mein lieber Mann, das ist einer.
Und er hat sich letztes Jahr in der 2. Liga in Elversberg, hat er so ein bisschen sich das Rüstzeug geholt, wie du auch
die körperlich Härte
da sein. Ja, 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 klar, ja, definitiv.
Das?
Der Spruch ist aber für mich von Holger Sandwald, der gesagt hat, vor 20 Jahren bin ich nach Burgberg oder was zum Staffeltag der 2. Mannschaft in der Kreisliga B gefahren und jetzt fliegt er schön mit dem Gin Tonic nach Monaco. Wahnsinn.
Ja, das ist genau so finde ich, also das sind tolle Geschichten.
Wirklich alles über Heidenheim.
Was gab's bei mir im Ohr?
Ja, aber er hat irgendwas zu mir ins Ohr gesagt.
Ich hab gesagt, jetzt kurz Pause.
Jetzt kurz Pause.
Kennt ihr gar nicht.
Kenn ich gar nicht. Chef der Säule macht jetzt hier auch direkt Ansagen in der Sendung.
Dann sag doch mal bitte, wie wir weitermachen, lieber Timo.
Weitermachen wir. Wie war euer Wochenende?
Ich war am Samstag im Volkspark gegen Münster.
Ja.
Richtig geil.
Ja.
8000 Preußen-Fans.
Ja.
Stadion hat gekocht.
Ja.
Komme ich auch gleich nochmal zu von HSV-Seite. War toll. Allerdings auch ein Tag mit, weil ich hatte gestern noch einen Termin, ich war bei einer Veranstaltung, bei der du gestern auch warst, also Zug hin und Zug zurück, 18-Stunden-Tag.
Ja.
Und von Hamburg zurück viele Münster-Fans, in Bremen stiegen noch diverse Werder- und Borussia-Fans dabei.
War es unruhig für dich?
Also ich sag's mal so, die mit mir geredet haben, waren nett, aber ich glaube...
Das haben nicht alle mit dir geredet.
Doch, aber ich wäre ungern Schaffner oder Bedienstete im Bordbistro gewesen an dem Tag. Ja? Das muss man schon sagen.
Ja, der HSV schwer getroffen.
Schwer getroffen, ja.
Nochmal gut nach. Ja. Eine Dopingentscheidung, die nicht für alle nachvollziehbar ist. Das sage ich mal in aller Vorsicht.
Nee, überhaupt nicht für mich nachvollziehbar. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen.
Ja.
Der EPO-Test, das wird ihm ja vorgeworfen, das ist ja kein Bluttest. Du pinkelst und dann wird ein Bild erscheint dann und das wird interpretiert. Der kanadische Fahnder hat erstmal das Röhrchen mit nach Hause genommen und in den eigenen Kühlschrank reingelegt.
Ja.
Übrigens der Fahnder, der auch mal einen Leichtathleten aus Australien wieder freisprechen musste.
Ja.
Vuskovic ist aus allen Wolken gefallen und hat, bitte zum Notieren und nochmal zum geistig Nachdenken, 4 unabhängige Gutachten von 4 Professoren vorgelegt, die alle gesagt haben, dieser Test ist nicht positiv.
Ja.
Weil es auch Interpretationsspielraum gibt, dieser EPO-Test ist auch umstritten. Er hat 3 Lügendetektor-Tests gemacht, die zwar nicht zählen, aber die ja schon eine Aussage sind. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt. Es gibt am ganzen Körper keine Einstichspuren und es gibt auf keinem elektronischen Endgerät irgendeinen Hinweis, weil EPO kriegst du ja nicht mal ganz kurz, hast du mal ein bisschen EPO dabei oder sowas. Ne?
Wobei auf dem Kiez.
So, und er muss, und das ist ja das, er muss nicht Er muss seine Unschuld beweisen. Das ist ja, ja eine Umdrehung des Rechtsdings. Genau. Und wenn du siehst, und das sage ich ganz klar, wie mit chinesischen Leichtathleten oder was auch immer bei Olympia umgegangen wird. Und bei Yannick Sinner hat sich der Masseur gerade mal einen Daumen geschnitten und dann wurde es leider einmassiert. Und dann wird dem Jungen 4 Jahre gegeben, obwohl alle im Zweifel für den Angeklagten, spricht alles für ihn, dann muss ich wirklich sagen, da suhlen sich Nada, Wada, Kass und all die Reisbedenkenträger auch so ein bisschen, die suhlen sich auch so ein bisschen in dem, jetzt haben wir einen, den machen wir jetzt dingfest. Ich finde es echt für den Jungen eine Katastrophe.
Ja, also ich, das ist natürlich eine schwierige Geschichte, ne, die man nicht, also man muss ganz viel Hintergrundinformationen haben, so wie du es jetzt gerade geliefert hast. Und für mich ist es auch nicht nachvollziehbar. Also da, das ist eine Strafe für mich, die jeden Rahmen sprengt.
Ja.
Dafür, dass die Beweislage so dünn ist.
Er hat ja selbst angeboten bekommen von der deutschen Gerichtsbarkeit, wenn du zugibst, dass du es genommen hast, dann bist du nach 2 Jahren wieder frei. Und er hat es nicht, weil er sagt, ich bin unschuldig. Also,
aber wäre er dann jetzt im November wieder spielen?
Nein, weil dann hätte, glaube ich, die WADA oder die NADA doch dagegen Einspruch eingehoben. Aber es ist, ja, ich weiß echt gar nicht, du musst dir mal überlegen, wie du fühl dich mal in den rein. Du weißt jetzt, sagen wir mal, also ich gehe mal davon aus, er hat nichts genommen und du sitzt da und du willst kicken.
Ja.
Und du bist 4 Jahre deiner Karriere, was das heißt, im Alter von 20, das ist Wahnsinn.
Ja.
Und da hast du ihn ja immer unterstützt. Das werden sie, glaube ich, auch weiter teilen. Das waren beeindruckende Szenen am Samstag.
Ja.
Vielleicht willst du mal gerade den Wagner der Woche dazu.
Das wäre jederzeit möglich.
Natürlich. Ja, dann spiel den mal ganz kurz.
Ist irgendwas?
Ja, das stand
bist
halt.
Bist du sauer, oder?
Ja, nee, komm, mach
was
mal.
Was hast jetzt. Du? Ja, merkt man das? Was ist? Was ist denn?
Nee,
was hast
schon
du
okay.
denn?
Was ist denn jetzt?
Irgendwas stimmt doch nicht. Irgendwas
der Wagner der Woche, bitte.
Der Wagner der Woche.
Ja, also erstmal die Fans, wie sie Vuskovic da auch beim Warmmachen und dann im ganzen Spiel unterstützt haben. Die Mannschaft, wie der Klatzel auch im Interview nachher bei mir. Also sie haben das Trikot hochgehoben. Und dann gibt's noch ein anderes geiles Bild, falls wir das auch noch haben. Dann ist heute die halbe Mannschaft nach Split geflogen, hat ihn besucht, Vuskovic, weil er darf ja mit der Mannschaft auch nicht trainieren.
Ja.
Haben ihn am Freien, also Baumgart hat den Tag freigegeben. Die sind da hingeflogen, um ihn zu unterstützen.
Toll.
Das sind Bilder. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, es war ja in der Vergangenheit, in den letzten 10, 15 Jahren gab es ja auch Sachen, auf die man nicht so stolz sein konnte, aber wie der gesamte Verein und die Mannschaft damit umgeht, mit Mario Vuskovic, da muss ich sagen, das macht mich
als Anhänger. Wie wird das weitergehen? Also jetzt ist er bis 26 gesperrt.
Ja, jetzt kommt ja, dass der HSV ist ja, du bist ja als KG praktisch, bist du ja auch deinen Mitgliedern und Angehörigen verantwortlich. Er muss ja jetzt eigentlich behandelt werden vor dem Gericht, als wenn er das Geld illegal bezogen hat, weil er sich selber durch Doping rausgenommen hat. Jetzt muss der HSV sogar Schadensersatzansprüche prüfen.
Ja.
Das werden sie natürlich nicht machen, oder man wird das anders machen, aber das musst du dir mal vorstellen. Sie sind gezwungen, das zu machen. Sie müssen eigentlich auch den Vertrag auflösen, weil er ja jetzt ein verurteilter Dopingtäter ist.
Ja.
Da hängt einiges dran.
Es gibt ja anscheinend die Überlegung, dass sie ihn irgendwie in einer anderen Form im Verein einbinden.
Genau.
Hört sich natürlich dann smart an, ne, wenn sie das
Ich glaube, dass Stefan Kunz hoffentlich diesen Weg auch weiter fortsetzt, den Jonas Bolt, der hat ihn ja auch sehr unterstützt, der den geebnet hat.
Ja. Hältst du es für möglich, dass er nochmal als professioneller Fußballspieler gegen den Ball tritt in 2 Jahren?
Er ist dann 24, hat dann 4 Jahre kein Training mit einer Mannschaft gemacht. Ist ja das eine, sich körperlich fit zu halten. Er darf ja mit keiner organisierten Fußballmannschaft trainieren. Weder in seiner Heimat noch irgendwo. Da wage ich doch schon große Zweifel.
Mich würde in dem Zusammenhang tatsächlich mal interessieren, wie die Community zu dem Fall steht. Vielleicht können wir da einmal kurz reingucken.
Hat er was?
Also
es gab noch ein bisschen Liebe für Heidenheim.
Ja.
Die Community glaubt, dass Chelsea geschlagen wird.
Ja.
Nichts im Vergleich mit Sinner jedenfalls.
Genau. Belanglose Gespräche werden kritisiert, aber das kennen wir.
Ja, gut, das ist klar. Aber tatsächlich zu.
Das ist wahrscheinlich Buschi, der das geschrieben hat, oder?
Ja, vielleicht kommt ja nachher nochmal was. Wir haben es ja gerade erst aufgemacht.
Ja, ich behalte es im Blick. Früher Montag.
Also,
heute.
Aber es kommt noch keiner. Also, es schreibt nicht mal einer nur der HSV. Das wundert
doch,
mich.
Doch. Das gab's schon. Ja.
Aber wie ist die insgesamte Meinungslage unter den HSV-Anhängern?
Zu dem Fall Vuskovic oder insgesamt?
Nee, zu dem Fall Vuskovic.
Also, da würde ich sagen, 98%, glaube ich, meiner Meinung.
Okay. Jetzt hast du schon angesprochen, dass wir am gestrigen Sonntag bei ein und derselben Veranstaltung waren. Mhm. Und zwar beim ersten Spieltag der Icon League. Du als Zuschauer, ich als, wie soll man sagen?
Owner.
Fiorentino Perez von The Pack. Ja? Wir haben ein paar Bilder vorbereitet. Ausverkaufte Längstes.
Der Tunnel sah übrigens fett aus.
Ja, das war wirklich, es war eine beeindruckende Veranstaltung. 20.000 in der Längstes Arena.
Können wir den Tunnel hier auch mal hinkriegen?
Ja, da müssten wir eigentlich rauskommen.
Gutes Gefühl, da rauszukommen?
Gutes Gefühl, ja. Vor allen Dingen dann mit der Truppe. Und wir haben echt gute Jungs, ne? Danny Lasser, Christian Clemens, ne? Simon Terodde, zweiter Inhaber mit mir.
Was wäre denn, würde es eine Möglichkeit geben, dass ihr sagt, okay, der Vuskovic, der kann jetzt bei mir spielen?
Ja, das habe ich tatsächlich auch überlegt.
Ja. Das wäre doch geil.
Das würde wahrscheinlich sogar funktionieren, weil das ist ja nichts unter Deckmantel FIFA oder UEFA. Ne?
Lass ich juristisch prüfen. Ja.
Du bist doch Clubbesitzer jetzt.
Ja. Also es ist wirklich besonders, alles vorzubereiten. Ne? Wir haben ein Dreivierteljahr daran gearbeitet, ein Team zusammenzustellen, Leute zu akquirieren und auch eben die ganzen Vermarktungsthemen zu bearbeiten. Und dann gehen die raus. Und du hast keinerlei Einflussmöglichkeit. Also du kannst da an der Seite stehen und schreien und schimpfen und den Schiedsrichter beleidigen oder auch nicht. Aber du hängst natürlich dann daran, dass der Ball ins Tor geschossen wird.
Ja, da siehst du mal, wie die sich dann fühlen, wenn es in der Winterpause zum Nachjustieren geht oder sowas. Ne?
Ja, genau. Also wir haben gestern das erste Spiel nach Verlängerung verloren. Haben in der letzten Minute noch einen 2-Tore-Rückstand aufgeholt. Also tolle Moral in der Truppe. Man hat schon gemerkt, da war eine gewisse Nervosität beim einen oder anderen vorhanden. Aber wenn wir in die Regelspieltage gehen, gehe ich fest davon aus, dass wir das Final 8 erreichen.
10. von 14 werdet ihr werden, ganz sicher.
Wir müssen unter die ersten 8.
Nein, die ersten 6 direkt und 7 gegen 10 und 8 gegen 9 spielen in den Playout. Habe ich mich über den Modus erkundigt für dich? Also 10. reicht.
Gut. Suchst du noch einen Nebenjob?
Ganz ehrlich,
ich bräuchte noch einen fürs Reglement. Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Das ist für mich Marco Rose. Dieses Bild ist entstanden im Verlaufe der zweiten Hälfte beim Topspielerwochenende Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig. Marco Rose wurde des Innenraums verwiesen im Verlaufe des ersten Durchgangs. Das ging relativ schnell. Schnelle Gelbe, dann die Gelb-Rote. Also eigentlich war es fast eine fließende Bewegung. Ja. Ja. Dann saß er den Rest der ersten Hälfte unten erste Reihe. Da hat dann ein Junge sich auf die Stufen gesetzt und den Platz freigemacht für ihn. Und zweite Hälfte legten wir los. Lothar war noch nicht da, der Platz neben mir war frei. Und Marco Rose kam hoch und ich habe ihm den Platz angeboten. Er hat abgelehnt, überraschenderweise. Und dann hat man so aus dem Augenwinkel hat man gesehen, wie er von oben so ein Spiel verfolgt. Und soll ich dir was sagen? In nahezu völliger Ruhe. Also er hat auch beim Siegtreffer kurz vor Schluss nur kurz den hier gemacht und mehr war nicht.
Also mehr oder weniger Dampf als unten.
Ist so.
Ja, da steht er ja schon unter Strom.
Habe ich auch den Eindruck.
Ja. Ja.
Und jeder, der ihn kennt, weiß, es ist ein hochsympathischer Mann, der Rücksicht nimmt auf alles und auf jeden. Und die Erfahrung habe ich ja nur gestern auch gemacht, unten an der Seitenlinie neigt man eben dazu, Ungerechtigkeiten zu verbalisieren. Also wir hatten auch eine Ungerechtigkeit während unseres Spiels, die hat der Schiedsrichter einfach nicht gesehen. Da drehst du durch, weil du einfach nicht eingreifen kannst.
Glaubst du, dass das jetzt öfter kommen wird? Das wäre so die Querverbindungen von seinem?
Also einmal kann er alles verstehen, ne?
Du musst auch, wenn du Schiedsrichter beurteilst, du musst es mal zumindest ansatzweise erlebt haben, wie das ist, wenn einfach alle sauer sind auf dich und du trotzdem aber mit aller Überzeugung weiter das Spiel leiten musst.
Ja, klar.
Und das war spannend für mich zu sehen, wie er unten eskalierte und oben aber völlig ruhig war.
Ja, wahrscheinlich denkst du unten, du kannst
im Auge des Tornados
noch ein bisschen mehr Einfluss nehmen, ja.
Naja, also was wir auch noch sagen müssen, Leverkusen erstmals ein Spiel verloren in der Bundesliga.
Ja, ja, also das war wirklich ein Topspiel mit vielen unterschiedlichen Aspekten. Das eben aufgrund der besonderen Platzsituation dann im zweiten Durchgang mit Marco Rose oben. Und er hat sich dann auch mit Lothar immer wieder ausgetauscht und dann natürlich auch über Entscheidungen unterhalten. Und Lothar hat dann auch für die Mikrofone hörbar immer wieder gesagt, ja, das hab ich gerade eben gesagt, so. Also das war wirklich ein erquicklicher Austausch. Aber sportlich gesehen hat mich RB Leipzig zweite Hälfte tatsächlich überzeugt. In den ersten 45 Minuten hätte ich nie und nimmer daran gedacht, dass die Leipziger das Spiel gewinnen können. Ja. Ein Tor vor der Pause, dieses Anschlusstor vor der Pause, ändert die komplette Ausgangsposition für die zweite Hälfte. Dann war es ein Spiel auf Augenhöhe, wo es wirklich darum ging, wer zieht die Kleinigkeiten auf seine Seite. In den Vergleichen letztes Jahr hat der Leverkusen jeweils 3-2 gewonnen. Da hat Openda in Leverkusen eine Riesenchance liegen lassen. Incapié hat in Leipzig in der Nachspielzeit das Siegtor erzielt. Und am Samstag war, wie sagt man, das Spielglück auf Seiten von RB Leipzig.
Aber es hat sich ja eigentlich, finde ich, so ein ganz kleines bisschen angedeutet. Du hast ja am ersten Spieltag gedacht, okay, es geht so weiter, weil Leverkusen hinten raus sticht. Gegen Jena habe ich sie ein bisschen gesehen im Pokal. Das war schon so ein kleines bisschen laissez-faire. Ja. Und jetzt führst du 2-0. Die erste Hälfte war ja eigentlich sensationell von Leverkusen.
Sensationell, ne? Das war wirklich sensationell.
Und dann kommen aber, glaube ich, so ein paar Sachen dazu, die, finde ich, auch teilweise erklärbar sind. Also viele Spieler lange gefordert bei der EM und bei der Copa. Ja. Auch jemand wie Xhaka, der ja unfassbar wichtig ist. Dann so ein paar, ja, unterschiedliche, du hast das Gefühl, unterschiedliche Fitnessstände auch bei den Spielern. Und was völlig normal ist für mich nach so einem Jahr, du lässt, glaube ich, 5% irgendwie im Kopf erstmal so ein bisschen nach. Ja, das läuft alles schon wieder, du verlässt dich da drauf. Ja. Und irgendwann kommt ein Gegner wie Leipzig, die auch dann in der zweiten Hälfte bockstark waren. Und dann reicht es halt irgendwann nicht mehr. Ich glaube, aus Leverkusener Sicht nur gut, dass es früh in der Saison ist.
Ja.
Weil ich glaube, jetzt sind alle mal wieder ein bisschen auf scharf gestellt.
Ja, wobei, nochmal, also diese erste Hälfte war wirklich eindrucksvoll. Das war ein Statement des alten und neuen deutschen Meisters. Mhm. Und du fragst dich wirklich, also wo reißt es ab und warum reißt es ab? Oder hat es einfach damit zu tun, dass dieses Anschlusstor, und da sind wir wieder im Bereich der Psychologie, dass dieses Anschlusstor reicht, um Leipzig wieder zurück in dieses Spiel zu bringen. Die Leverkusener, und das hat man in Jena gesehen, das hat man auch in Gladbach gesehen am ersten Spieltag, das hat man gegen Stuttgart gesehen im Supercup, den Leverkusenern scheint im Moment die Fähigkeit abzugehen, die Spiele zuzumachen.
Ja, oder eine defensive Stabilität reinzubringen, weil immer zwei Gegentore
das ist natürlich... Das ist ja der Punkt. Mhm. Also sie führen nicht hoch, also ein 3-0 hätte das Spiel beendet. Ein 2-1 mit der Überlegenheit darf ihnen eigentlich nichts machen. Die müssen rauskommen und sagen, wir müssen es jetzt eigentlich fertig machen und dann ist es auch okay. Dann hatten sie noch ein, zwei Möglichkeiten. Aber Leipzig war dann scharf gestellt. Und Leipzig hat dann nochmal eine andere Qualität als Borussia Mönchengladbach. Die dann schon natürlich in der Nähe waren, aber nicht in der Nähe das Spiel zu gewinnen, sondern in der Nähe einen Punkt zu holen.
Ja, die Frage ist natürlich auch, wenn wir mal einzelne Spieler rausholen.
Ja.
Radetzky war krank.
Ja.
Das habe ich übrigens auch nicht so ganz verstanden, dieses am Anfang der Saison mit Kova und Radetzky.
Ja.
Hast du das Gefühl, Kova hat das auch nicht gut getan,
ja,
weil eigentlich nach der letzten Saison darf das kein Thema sein. Xhaka habe ich gerade schon drüber gesprochen. Tah hat eigentlich bisher relativ unaufgeregtes auch jetzt gemacht, obwohl er ja weg wollte. Aber was macht das mit ihm? Also irgendwie, finde ich, ist er so ein bisschen zum Spielball geworden.
Wer?
Tah. Also die Bayern wollten ihn haben, zahlen aber dann keine 30 Millionen. Finde ich eigentlich ungewöhnlich für jemanden, der so eine gute Saison gespielt hat. Jetzt am Ende mischt sich dann auch noch der Berater ein und sagt, die Aussagen von Caro haben nicht gut getan. Eberl fragt aber nochmal nach, obwohl der Aufsichtsrat es eigentlich schon abgelehnt hat.
Ja.
Also die Genese finde ich ein bisschen kurios.
Ja.
Findest du nicht?
Also ich bin grundsätzlich beeindruckt vom Spieler in der Situation,
ja,
der sich logischerweise nach 9 Jahren Vereinszugehörigkeit Gedanken macht, gehe ich in ein 10. oder verändere ich mich nochmal? Mhm. Wird dann mit der Tatsache konfrontiert, dass es natürlich Vereine gibt, die sich für ihn interessieren. Da werden Verhandlungen geführt, das ist soweit alles branchentypisch. Dann ist es überraschend, dass es an 5 Millionen Euro scheitert. Also das sind ja komputierte 5 Millionen,
ob
das jetzt tatsächlich 25, stimmt.
25, 30, so, genau.
Also dass die Bayern einen Transfer an 5 Millionen scheitern lassen, fehlt dann vielleicht doch die letzte Überzeugung. Aber insbesondere, wo du jetzt so ausgedünnt bist,
ja,
in der Innenverteidigung oder ausgedünnter bist in der Innenverteidigung, musst du eigentlich noch einen Innenverteidiger holen.
Du sparst
holen.
Das Gehalt von De Ligt. Und deshalb ist für mich die Frage, war das jetzt einfach nur so ein übliches Manöver? Ich versuche da mal ein bisschen, also ich meine, wenn du Tar für 30 Millionen nach der Saison kriegen kannst, ja, dann musst du ihn doch für 30 holen, also oder?
Im Winter wurde noch Boy geholt für 30 Millionen.
Für 32, glaube ich. Ja.
Zum Vergleich, ja, dann mal. Ne?
Also mein Beispiel ist dann immer Hernandez, 80 Millionen. Also
der hat bei Atletico Madrid in 147 Spielen ein Tor geschossen.
Ja, da kriegst du zweieinhalb Tars für. Ja. Also da wüsste ich, glaube ich, wofür ich mich entscheiden würde, bei allem Respekt vor Hernandez.
Ja, deshalb verstehe ich das nicht. Also irgendwas irritiert mich da. Ist es jetzt, dass Max Eberl seine Ziele nicht durchsetzen kann? Das wäre schlecht für ihn selber. Oder hat der Aufsichtsrat gesagt nein? Und dann frage ich aber trotzdem am Donnerstag nochmal nach. Also irgendwie irritierend das Ganze.
Ja, oder es scheitert halt tatsächlich an 5 Millionen. Also das kann ja sein. Das kann ja eine neue Situation für Rekordmeister sein, von der wir bisher noch nichts wussten. Dass im Moment einfach...
Dann heißt aber Festgeldkonto AD.
Naja, also das wäre neu. Also das wäre zumindest mal neu. Dass so ein Ding an 5 Millionen scheitert.
Aber wenn einer sagt, ich will Tar...
Aber die haben natürlich auch wahnsinniges Geld für Trainer ausgegeben in den letzten Jahren, so einfach so.
Ne? Aber wir reden jetzt nicht über 70 Millionen für Tar, sondern wir reden für 30. Und das finde ich absolut marktüblich.
Ja. Finde ich auch.
Die Community hat eben eingebracht, dass vielleicht ja Hummels auch noch einer wäre für die Münchner Innenverteidigung. Ich meine, es wird immer gesagt, der wechselt, der möchte in die Nähe der Familie.
Warum? Aber was macht der? Der surft gerade im Eisbach.
Kann er doch auch mal rüber surfen.
Absolut. Also er braucht wahrscheinlich 3 Wochen, bis er fit ist. Mhm. Also wenn es dann wirklich einen personellen Engpass gibt, wenn es doch irgendeine Verletzung gibt, halte ich das nicht für völlig abwegig, dass sie auch da mal nachfragen.
Nee. Obwohl, sie haben ja jetzt gesagt, sie wollen es mit Kim und Upamecano versuchen. Auf dem Niveau, wo sie spielen wollen, Champions League Halb- und Viertelfinale, könnte das schwierig werden.
Wenn ich das kurz sagen darf, was ich grundsätzlich gut finde, weil die müssen sich mal auf eine Stamminnenverteidigung festlegen und nicht so häufig durchtauschen. Nichtsdestotrotz, bei der Fülle an Spielen musst du Verletzungen einkalkulieren. Das heißt, du musst auch präpariert sein, dass bei einem mal der Oberschenkel zumacht und beim anderen die Wade zwickt.
Und die andere Frage bei den Bayern, bei diesen beiden, ist ja Kim zum Beispiel.
Ja.
Hat in Neapel, war er bester Verteidiger der Serie A. Das wusste ich auch nicht nur im Vorbeilaufen, gar keine Frage. Aber Neapel hat einen ganz anderen Spielansatz damals gehabt.
Ja.
Die waren sehr, also der war in vielen Zweikämpfen. Hier ist es ja eher so, dass du als Innenverteidiger 2-3 pro Halbzeit hast.
Ja.
Und die darfst du halt nicht verlieren. Ne?
Ja, und du musst halt spielen.
Ganz
also,
genau.
du musst gut spielen können.
Und Upamecano hat in all den Jahren seine Konzentrationsschwächen trotz aller Anlagen nicht abstellen können. Ne? Das ist halt die Frage, ob das dann reicht.
Ich habe, was ist das mit De Ligt? Das habe ich, also das verstehe ich
nicht. Dann gebe ich zu teuer.
Für mich ein herausragender Innenverteidiger.
War der Beste bei den Bayern.
Hat bei den Bayern relativ wenig gespielt. Also
wenn er gespielt hat, war er eigentlich der Beste für mich.
Hat aber auch witzigerweise in der Nationalmannschaft nicht gespielt. Also auch während der Euro wurde.
Kannst du dich noch erinnern?
Oder über ihn hinweggeguckt.
Das ist Frimpong ja auch nicht gespielt. Ne? Also die.
Ist der Punkt? Ich habe den Punkt nicht. Ich habe den Punkt nicht.
Ja, aber kannst du dich noch erinnern, als er kam, haben wir das auch mal in der hier gehabt und habe ich gesagt, bei Juve hat er eigentlich auch nur gespielt, wenn einer der beiden Granden verletzt gewesen
korrekt.
Ist.
Ja. Korrekt. Ich habe den Punkt nicht. Ja. Weil wenn er bei den Bayern gespielt hat, hat er eigentlich vernünftig gespielt. Ich erinnere mich noch an diese Riesengrätsche. Was war das?
In Paris.
So, wo Tuchel noch sagt, er hat richtig Bock zu verteidigen und ich denke, ja, okay, jetzt zeigt er mal allen, wie gut er ist.
Sie sagen, glaube ich, insgesamt so ein bisschen das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht ganz, weil auch im ersten Aufbau vielleicht nicht so gut. Also ich glaube, er ist ein sehr guter Organisator. Man hat ja auch gemerkt, er hat eine natürliche Autorität.
Ja.
Wenn du mit 18 bei Ajax Kapitän bist, dann hast du das einfach auch. Aber ich glaube, das Preis-Leistungs-Verhältnis schien wohl im Gegensatz zu den anderen größer zu sein. Und bei Holland, weil du gerade gefragt hast, bei den Niederlanden, hast du halt Van Dijk als Abwehrchef.
Ja.
Ob da ein Zweiter nebenher, ob das so funktioniert, weißt du nicht.
Also zu viel Alpha, würde ich sagen.
Könnte vielleicht sein. Ne?
Okay, ja. Das.
Weil du mich gerade nach einer Interpretation gefragt hast. Ich weiß es auch nicht.
Definitiv. Und warum? Und bei den Bayern war er zu häufig verletzt? Oder? Ich meine, der geht ja auch nicht irgendwo hin. Das wird ja dann nicht... weiß ich nicht, welchen Verein nehme ich jetzt, ohne einem zu nahe zu treten. Das wird ja jetzt nicht Bordeaux oder
Ja, aber es ist ja Manchester United. So.
Es wird natürlich Manchester United. Es wird natürlich ein europäischer Blaublüter und natürlich kostet er auch dann zwischen 40 und 50 Millionen.
Ja, aber die haben natürlich eingekauft, weil sie wieder gemerkt haben, bei uns fehlt es auch hinten und vorne bei United.
Ja, aber dann holen sie den. Ja. Also irgendwas muss er ja haben. Also er hat ja was. Ja, das ist ja für jeden offensichtlich. Aber warum?
Das ist ja an der Vita seiner Vereine.
Warum schafft er es nicht in Juve und in München und in der Nationalmannschaft?
Die Frage kannst du dir auch bei Goretzka stellen. Warum ist Goretzka bei Bayern raus und bei der Nationalmannschaft raus? Das stimmt ja irgendwas auch nicht.
Okay.
Oder?
Lass mal sacken. Mal eine ganz kurze Pause und kommen dann gleich wieder mit der Beantwortung dieser Frage, logischerweise. Wie sind wir musikalisch aufgestellt, Timo? Was hast du vorbereitet? Herr Kapellmeister?
Mal. Aber er lächelt wieder, Timo. Er scheint seinen Ärger runtergeschluckt zu haben.
Jederzeit.
Kurze Pause, bis gleich.
Käseblätter schimmern satt. Jeder tanzt und die Stimmung ist geladen.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Glanzparade
mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Also, sehr gut. Wir zeigen einmal ganz kurz die Regie. Sebastian, zeig dich einmal. Das ist unser Kapellmeister und DJ, der über den Reglern einfach eingeschlafen ist. Völlig begeistert.
Ich möchte, dass er so die Turntables dreht so ein bisschen hier.
Du musst eigentlich so ein bisschen... Parmesanbaum. So. Bringt uns Glück und Sonnenschein.
Also ich bin jetzt auch fast schon, ich habe das Gefühl, den Ärger mit dem Flieger gibt's gar nicht.
Naja, es ist verflogen. Also es ist einfach
aber
gute
in der
Laune.
Nachbesprechung sollte der gute, besser nicht dabei sein.
Das ist der gute Laune. Das ist der gute Laune-Mix. Was ist mit deinem Stuhl? Der knarzt ein bisschen, ne?
Der ist am Knarzen, ja. Es ist nicht mehr so
gut. Sägt da einer dran? Am Erfolgsstuhl. Weil das ist ja, muss man sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte hier.
Das ist so. Ja. Das ist so. Wir gehen ins vierte Jahr. Genau, das ist das zweite mit dir, ne?
Ja, beim zweiten bin ich schon eingestiegen als Ersatz mal.
Ja.
Und im dritten war ich vollwertiges Ensemble-Mitglied.
Ersatz warst du nie.
Ja, doch.
Wie würdest du dich denn jetzt fühlen, wenn wir dich jetzt so behandeln würden wie Leon Goretzka?
Boah. Da läuft's mir eiskalt nur im Grunde.
Aus der Hölle.
Das ist wirklich aus der Hölle.
Ja gut, das wäre dann die Frage, ob ich Angebote von anderen Formaten. So ein Format gibt's nicht mehr. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Ich glaube, bei Leon Goretzka muss man das Sportliche sehen. Der wurde immer so ein bisschen gesagt, er ist eigentlich Weltklasse. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen, das sehe ich nicht so. Ja. Trotzdem ist er ein sehr guter Spieler.
Ja.
Dass er jetzt gar keine Rolle mehr spielen sollte, war, glaube ich, auch diesem finanziellen Thema ein bisschen geschuldet, weil mit ihm hätte man noch Kasse machen können.
Ja.
Er sagt, ich bleibe. Ich glaube, dass es im Mittelfeld für ihn eng wird bei den Bayern. Er könnte eine Alternative in der Innenverteidigung sein.
Ja.
Aber wenn du nochmal in die Nationalmannschaft zurückkehren möchtest, das
musst
hat ja auch
du eigentlich
Völler,
spielen. Ne?
Musst du eigentlich spielen.
Ja.
Und dann hätte ich gedacht, als Spieler sagst du dir oft, ich setze mich durch, und dann kann ich am Ende sagen, egal wer kam, ich habe mich doch wieder durchgesetzt.
Ja.
Aber es scheint im Moment ein bisschen verfahren zu sein, habe ich das Gefühl.
Also schwer, es ist auch schwer für ihn, ne?
Ja.
Weil der Verein irgendwie eine Entscheidung getroffen zu haben scheint. Und da wird es dann auch schwer, und alle bestätigen ja überzeugt im Training, ne? Aber dann wird es auch schwer, durch überzeugende Trainingsleistungen sich da wieder reinzuspielen, weil die Gefahr halt groß ist, dass er auch im Spiel überzeugt und dann entsteht ein medialer Druck. Wo du ihn dann vielleicht wieder bringen musst und hast dann schlecht argumentiert.
Ja, ja. Und wie du sagst,
es Goretzka ist ja, gibt es ja her, ne? Von seinen fußballerischen
und
Qualitäten.
Und er hat ja anscheinend nicht im Training sich hängen gelassen, wo man sagen könnte,
genau,
das stimmt da nicht. Aber wenn man auch mal auf die WM in Katar zurückschaut, da hieß es ja, es gab so ein, zwei Wortführer damals mit der Binde und all dem, was auch den anderen Mitspielern ein bisschen sauer aufgestoßen ist.
Ja.
Also vielleicht ist da auch ein bisschen zu viel Selbstvertrauen in der Kabine mal gewesen. Ich weiß es nicht. Obwohl die Aussagen der Mitspieler wie Thomas Müller und ich glaube Manuel Neuer ja eigentlich eher nahelegen oder auch Joshua Kimmich, die sich ja alle eher lobend über das, wie er auch im Trainingsalltag auftritt, geäußert haben. Ne?
Also grundsätzlich ist es ja so, bei der Besetzung, die Bayern im Mittelfeld haben, ne, ist es nicht Gott gegeben, dass du spielst als Leon Goretzka, sondern dass du halt eine Konkurrenzsituation hast, eine Konstellation hast, wo vieles möglich ist, wo es halt auch sein kann, dass einer wie Leon Goretzka halt mal auf der Bank sitzt. Dadurch, dass er aber so teuer ist, offensichtlich, also
brachial verdient,
wirkt er für die Bayern vielleicht am ehesten verzichtbar. Ja. So, das ist so die einzige.
Man muss aber einigermaßen viel, aber fairerweise muss man sagen, er hat auch bei den Trainern, die davor da waren, weder bei Tuchel noch bei Nagelsmann, war er nie völlig unangefochten.
Ja, das stimmt.
Das muss man auch sagen.
Das stimmt, aber er hat natürlich sowohl unter Tuchel als auch unter Nagelsmann einfach sehr gute Spiele gemacht. Natürlich. Also es ist halt einfach ein Spieler von außergewöhnlicher Qualität, auch weil du ihn überall einsetzen kannst. Ja. Also ich kann mich gut erinnern, wo er in der Innenverteidigung ausgeholfen hat bei Tuchel. Mhm. Wo er auch mal auf der Seite gespielt hat, also wo er drei Positionen gleichzeitig gespielt hat.
Polyvalent.
Polyvalent, genau so ist es. Weil wir über die Bayern gesprochen haben, gerade Thomas Müller hatte ein außergewöhnliches Ereignis und ein außergewöhnliches Erlebnis. Du hast jetzt die Möglichkeit, Thomas Müller zu huldigen.
Okay, ich huldigen weiß
ich nicht. Kleinen
Laudatio. Aber ich lobe ihn sehr gern. Ich glaube, 710. Pflichtspiel, ne? Also erstmal
Rekord, ne?
Ja, muss man erstmal sagen, so lange, so wenig Verletzungen zu haben, so lange beim selben Verein, er hatte ja in seiner Glanzzeit durchaus auch, glaube ich, ein paar Angebote wie Manchester United, Barcelona mal irgendwie. Er vertritt das ja auch, diese bayerische Lebensart, das muss man ja auch ganz klar sagen. Er wurde ja auch gefragt, wo er sich selber einstuft. Er sagt, Gerd Müller steht über allen anderen, aber er hat gesagt, sonst.
Einen hinter Gerd Müller.
Ja, genau. Also mit Franz auf einer Stufe, hat auch das nötige Selbstvertrauen. Ja. Er beherrscht das Spiel mit den Medien. Er gibt uns immer was. Kann aber auch mal, wenn er verloren hat, krantig werden. Auch wie ein Bayer. Ja. Also da sage ich, er soll ruhig noch 2-3 Jahre verletzungsfrei bleiben. Und vor allen Dingen muss man ja sagen, in einem Ensemble an Spielern, die Bayern hatten, außergewöhnliche Spieler wie Robben oder auch Ribéry oder sowas, auch Techniker, hat er ja immer ein bisschen rausgeragt, weil er ein anderer Spieler war.
Ja.
Aber so lange diese Räume zu deuten und noch zu finden,
ein Spieler, der eigentlich in seiner kompletten Karriere, und das ist das Besondere, in keine Kategorie gepasst hat. Ich habe irgendwann mal über ihn gesagt, der Königsjodler im Weltfußball. Mhm. Also kein Messi, kein Ronaldo, aber von vergleichbarer Bedeutung für die Bayern. Ich glaube, dass er für die Münchner jetzt in dieser Phase nochmal von besonderer Wichtigkeit ist, weil er einer der ganz wenigen hat mit größter internationaler Strahlkraft. Neuer auch, Kimmich auch, aber das ist einer, der es auch durch seine Rhetorik vertritt, der, wie man so schön sagt, mal einen raushaut. Und das macht ihn besonders. Von der Sorte gibt es in München nicht viele. Auch Harry Kane ist ja keiner, der verbal auf den Tisch haut oder mal einen raushaut oder so. Sondern das ist Müller, wie er leibt und lebt, ob die jetzt in Südkorea sind, ob die in Japan sind oder ob die in den USA sind. Müller steht immer Front Row.
Und was
etwas hinter ihm, das Ensemble der Weltklasse-Fußballer, die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Aber Müller ist derjenige, der diesen Verein international, finde ich, nach wie vor am besten vertritt.
Was ich finde in Vorbildfunktion ist, das, was mir oft nicht gefällt, weil es dann eben diese gefräßigen Bayern sind, aber wie der sich über ein Tor gestern dann freut, nachdem der ja alles abgeräumt hat in seinem Leben und sagt jetzt, boah, wir haben neuen Hunger auf neue Dinge, da kriegst du ja fast schon wieder Angst, dass dann sagen, also du weißt, wie ich das meine.
Ihr braucht viele Urlaubstage, wir haben viel vor in diesem
Also
Jahr.
Dieses ständige sich quälen wollen auch für sich selbst, für den Erfolg und für den Verein, das lebt er sicherlich vor, wie das früher Uli Hoeneß gemacht hat, gefräßig einfach und er verbindet das noch mit seiner Spielfreude und diesem, was du gerade beschreibst, das ist schon eine ziemlich einzigartige Kombination.
Ja. Aber da sieht man auch, wie schnelllebig das Ganze ist, weil wir haben vor ein paar Sendungen auch drüber gesprochen, dass Nagelsmann und auch Tuchel vielleicht Probleme hatten, diese Gronden abzumoderieren mit Neuer und Müller. Dann gab es immer wieder die Fragen, ist es überhaupt ein Müller-Spiel, muss Müller spielen? Jetzt unter Kompanie ist es eine ganz andere Wertschätzung anscheinend wieder.
Aber das sind jetzt alles Trainer, also es ist ja klar, dass also die Personalie Thomas Müller ist eine besondere bei den Bayern, mit der du als Trainer umgehen musst. Als Trainer Nagelsmann mit einem langfristigen Vertrag, und er war, glaube ich, 5 Jahre, ne? Eigentlich war das Vertragspapier auf 5 Jahre datiert, ist klar, dass in deiner Amtszeit das Karriereende von Thomas Müller fällt. Also da musst du ja immer dran denken. Mhm. Und genau das war ja bei Tuchel auch der Fall. Mhm. So, jetzt stellst du aber fest, dass der immer noch so gut ist und deshalb kann Kompanie jetzt auch ernten. Er sagt einfach, also das ist letztlich mein verlängerter Arm. Der Verein signalisiert, das ist, was die Strahlkraft betrifft, im Grunde unser wichtigster Mann und auch unser wichtigster Werbeträger. Jetzt ist er so fit und so gut drauf in der Kabine, wie du sagst, es sticht ihn wahnsinnig, dass es letztes Jahr keinen Titel gab. Und es ist ja jetzt auch nicht einer, der sich so mit einem Titelchen verabschieden will und noch schlimmer, mit einer titellosen Saison verabschieden will. Sondern wenn er sich verabschiedet, dann doch bitte auf höchst und größtmöglicher Bühne. Und genau so trainiert er und genau so spielt er im Moment.
Und deshalb ist es auch für Kompanie auch kein Risiko, ihn einzusetzen.
Ohne, dass der Abschied sichtbar ist. Also ja, das noch als Zusatz.
Aber Kompanie lässt ihn spielen. Damit hat er bei den Fans eh einen Stein im Brett. Ja. Und wenn er so spielt, wie er gestern spielt, dann ist er natürlich einer, der auch die anderen mitnimmt. Ja. Also da ist im Moment Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, total, total. Und dann nimmst du auch mal so einen 2-0-Sieg gegen Freiburg zum
Anlass. Aber da müssen wir ja auch noch eins ganz ehrlich zu sagen. Bin ich auf der Seite von Christian Günther?
Ja.
Also bitte, weißt du, wir kriegen Schulungen und natürlich ist die Handregel immer erschwert worden, aber tut mir doch bitte einen Gefallen. Na? Lass uns doch einfach einen Maßstab machen.
Ja.
Ist das, was du mit der Hand machst, Absicht, um irgendwas zu machen, dann sanktionier es. Und wenn es so ist wie gestern, dann lass es doch bitte weiterspielen. Wie soll denn der hochspringen?
Ja, klar.
Soll der sich an die Hosennaden, soll dann so machen oder was?
Das ist ja lächerlich. Warte mal, die Kamera war nicht
dabei. Nein, das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, der andere, Harry Kane geht so rein und der soll dann so hochspringen oder was? Das ist doch lachhaft. Das ist doch wirklich lachhaft.
Können wir den nochmal in Zeit
nehmen? Nein, aber du weißt doch, was ich meine. Das ist doch einfach albern.
Ja, es ist albern. Es ist albern.
Aber und dann muss ich auch sagen, dann steht heute in allen Beurteilungen, ja, nach der Regel ist das konform, dass es pfeift. Ja. Bitte, da möchte ich mal einen Schiedsrichter sehen, der sagt, das ist doch lächerlich, das ist doch kein Elfmeter.
Ja.
Ich glaube, was ist das denn für eine Regel?
Ja. Ich glaube,
das war ja so, dass eigentlich wurde es durchgewunken, ne? Und der Videoassistent geht drauf. Ne?
Was soll das? Warum meldet der sich überhaupt?
Ja.
Nein, ehrlich, das geht mir auf den Nerv.
Ja, du sprichst mir aus der Seele.
Das ist doch, wenn du Abwehr mal jemals gespielt hast, das ist eine völlig natürliche Bewegung, die der zum Kopfball hochgeht. Und der Kane köpft ihn auf den Arm.
Ja.
Das kann doch kein Elfmeter sein.
Ich bin doch bei dir.
Ja.
Ja. Haben wir die Slow-Mo nochmal?
Guck mal, dann haben wir die Zeitlupe
noch. Haben wir sie noch mal?
Ja, ich bin extra behindert hochgesprungen. Also,
guck mal hier. So, zack, und dann gehst du so und
guck mal.
So geht doch.
Skispringen.
So kann man
Telemark für Anfänger, oder was war das? Gut, gefällt mir.
Wir haben noch ein ganz aktuelles Thema rumliegen. Die deutsche Nationalmannschaft hat einen neuen Kapitän aus dem Fundus der Kapitäne der Europameisterschaft. Joshua Kimmich. Neue Nummer 1 im Tor wird Marc-André Ter Stegen. Habe ich noch was vergessen?
Stellvertreter Antonio Rüdiger, also nicht von Ter Stegen. Und Kai Havertz.
Ja.
Und dann der Spielerrat ist auch noch. Ne?
Ja.
Und möglichst viele Meinungen oder die Meinung der Mannschaft möglichst vielfältig abzubilden. Der Kader jetzt ist überraschungsarm, wie ich finde. Angelo Stiller ist neu. Der war schon vor der Euro war ganz nah dran. Da habe ich mich ehrlich gesagt gewundert, dass er Emre Can nachnominiert hat und nicht Angelo Stiller.
Aber, und dass er dann viermal gespielt hat, Can.
Ja, aber der Move war, glaube ich, gar nicht schlecht, weil er einfach einen erfahrenen Mann haben wollte.
Aber gegen Spanien
war der, ihn von Anfang an zu stellen. Ja. Das war eine Idee, die glaube ich...
auf gar keinen Fall aufgegangen.
Die wird er, glaube ich, heute jetzt nicht mehr so umsetzen. Aber okay. Joshua Kimmich, guter Kapitän?
Ja, ich bin immer so ein ganz kleines bisschen gespalten. Ich finde, er hat eine gute Europameisterschaft gespielt, weil er sich auch mit der Position, und heute hat ja Nagelsmann noch gesagt, er bleibt rechts hinten. Ja. Das finde ich wichtig. Es ist eigentlich, muss man schon sagen, eine logische. Also er hat die meisten Länderspiele, er ist der erfahrenste Mann.
Ja.
Und ich finde seine Entwicklung im letzten halben Jahr wirklich positiv. Ich habe ihn auch oft hier kritisiert, weil mir das gar nicht gefallen hat, dass er ständig diesen Unverzichtbarkeitsanspruch fürs Mittelfeld hatte. Er wollte ja überall sein.
Ja.
Ich finde, er ist Weltklasse auf rechts hinten, das muss ich schon sagen.
Ja.
Und ich glaube,
wenn er die Position ernst nimmt.
Ganz genau, wenn er sie ernst nimmt. Er hat sie ja teilweise nicht ernst genommen, weil er dann doch im Zentrum war. Und weil ich dann sage, er ist gereift und er stellt sich auch bei, wenn es negativ gelaufen ist, doch, ich kann das nachvollziehen. Und ich wüsste jetzt auch keinen, wo ich sagen würde, der wäre jetzt besser dafür geeignet. Man hätte vielleicht noch eine Idee gehabt, Ter Stegen damit stark machen für die nächsten 2 bis 4 Jahre, weil er immer so ein bisschen im Schatten stand. Das wäre eine andere Möglichkeit gewesen. Aber da hast du ja auch als Trainer oft ein Torwart, möchte ich nicht als Kapitän haben oder sowas.
Ja, also ich finde auch, es ist jetzt die logische Nachfolgerregelung. Und das ist ja auch völlig okay.
Also Felix Magath hat mal Robert Andrich ins Spiel gebracht. Hätte auch Scham gehabt.
Ja, finde ich auch. Mhm. Finde ich auch. Ja, halt kleiner nicht. Schlenker noch zu gestern. Robert Andrich ja auch Clubbesitzer. Mhm. Wir haben gegen seine Mannschaft haben wir gestern nach Verlängerung verloren. Aber großer Sportsmann. Er und Felix Groß haben ein Team zusammen da in der Icon League. Du wirst dieses Mittelfeld halt neu ordnen müssen. Das ist Fakt. Also Andrich war ein klarer Spieler für Toni Kroos. Schatten, Bewacher, Überwacher, mit all seinen fußballerischen Fähigkeiten. Ich habe wirklich größten Respekt vor der Entwicklung von Robert Andrich. Das wird jetzt ganz spannend, wie diese Neubesetzung oder Nach-EM-Besetzung aussehen wird. Ohne Toni Kroos, ohne Ilkay Gündoğan. Weil da muss sich ja ein bisschen was bewegen und da musst du ja auch ein bisschen was entwickeln. Das wird spannend, welche Rolle Robert Andrich da
spielt. Aber die andere Frage wäre ja gewesen, wenn wir jetzt sagen, Ter Stegen ist jetzt erstmal die Nummer 1, vielleicht ist das dann noch ein bisschen zu viel. Ja. Über Antonio Rüdiger haben wir schon mal gesprochen, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn man ihm zu viel Verantwortung in der Nationalmannschaft auflädt, dass er dann so seinen Fokus verliert.
Das wird auch interessant, ne? Ja. Antonio Rüdiger ohne Toni Kroos.
Ja, natürlich. Das war ja auch, glaube ich, ein Grund, warum man Toni Kroos zurückgenommen hat, weil wir hatten hier mal die Diskussion. Rüdiger bei Real Madrid, da ist er einer von 11 Weltklasse-Spielern und dann macht er seine Aufgabe in der Nationalmannschaft, will er gerne der Weltklasse-Anführer sein und übertreibt es dann manchmal auch in der Gestik für mich ein bisschen.
Ja.
Deshalb glaube ich ganz gut, dass er da nicht die Binde hat und dann bist du schon, wo ist denn die Erfahrung? Havertz ist, glaube ich, von seinem Naturell kein Kapitän, der will das auch gar nicht sein und dann bist du auch schon, wer ist denn jetzt ein Spieler, der auch mal sagt, ich wirke in die Mannschaft rein?
Also Max Kruse hatte ja Füllkrug
ins Spiel gebracht. Finde ich auch, aber ist genau dasselbe wie bei Andrich, die werden halt nicht immer spielen.
Ja.
Genau. Und Kimmich kann ist halt gesetzt, sein, dass sie das nicht immer
Pascal
spielen.
Pascal Groß könnte jemand sein, der für 2 Jahre annimmt, aber der hat erst 8 Länderspiele, ist, glaube ich, auch eher ein ruhigerer Typ. Also wenn wir auch noch im Ausschlussverfahren gehen, da bleiben gar nicht so viele übrig.
So.
Und deshalb finde ich Kimmich eine logische Wahl.
Wie soll denn das Mittelfeld aussehen? Pascal Groß plus Angelo Stiller?
Ja, wäre eine gute Besetzung.
Aber damit wäre Andrich raus.
Oder ist es Groß und Andrich? Und ist das dann nicht, also Pascal Groß kann ja 6, 8 und 10 spielen, theoretisch. Er kann ja auch außen spielen, aber ich glaube, er ist fürs Zentrum vorgesehen. Also geht Groß und Andrich, geht es von der Logik her? Nagelsmann würde sagen, warum nicht?
Ja, aber du hast schon recht, da könnte ich mir Stiller schon als Element, der einerseits zwar sicherlich diszipliniert ist, aber auch spielerisch ziemlich viel mitbringt, könnte schon passen. Ich finde es wenn du siehst, wer da jetzt alles fehlt, dann denkst du, boah, da muss ich aber einiges auch irgendwie so ein bisschen formieren. Na gut, Musiala und Wirtz, damit hast du 2 Jahrhunderttalente.
Du hast eine komplett neue Struktur.
Ja, genau.
Also das macht die Länderspiele, ich bin jetzt kein Fan der Nations League, aber das macht die Länderspiele.
Sollten wir uns übrigens auch mal ein bisschen besser anstellen als bei den 3 Ausgaben vorher.
Hundertprozentig.
Nein, jetzt mal ganz ehrlich, immer dieses Gemecker, wir haben keine mehr Spiele.
Wir haben jetzt den Lauf zur WM 26.
Ja. Fangen wir mit positiven Ergebnissen
an
der
Nations League an. Jetzt, du brauchst natürlich Ergebnisse, aber trotzdem ist dieses Projekt noch nicht so nah. Das heißt, du musst dieses Projekt erst entwickeln. Das war bei der Euro war es anders, weil man hat dann irgendwann gesehen, hier wird gar nichts entwickelt. Hier müssen wir einmal mit der Dampfhammer-Methode festlegen. Groß und Gündoğan und Andrich. So, das ist das Zentrum. Diese komplette zentrale Achse ist weg. Weg. Und dann, da musst du jetzt was Neues entwickeln, was Neues hinsetzen und logischerweise auch mal ausprobieren. Welche Konstellationen passen zusammen? Ich bin mir relativ sicher, dass es eine klare Idee gibt. Was da so eine Einserbesetzung? Arbeitest du wieder mit einer Einserbesetzung und einer Herausfordererposition? Oder erarbeitest du es jetzt anders?
Weil, ich glaube, er wird es anders machen.
Der Zeitraum ist ja länger.
Ja, klar.
Also du musst natürlich auch auf Entwicklungen einzelner Spieler musst du jetzt Rücksicht nehmen, weil...
Aber du sagst ja keinem, du bist in 2 Jahren in den USA der Herausforderer.
Deshalb meine ich, das musst du ja über 2 Jahre entwickeln und dann machst du wahrscheinlich im März vor der WM, machst du einen Doppelstrich und verfährst dann wieder so wie vor der Euro.
Ja, wobei er es ja während dem Turnier auch ein bisschen aufgeweicht hat.
Ja, aber nicht sehr.
Naja gut, aber zum Beispiel die Rolle von Can ist von all dem, was vorher gesagt wurde, mit Herausforderer und so, du musst dich qualifizieren, der saß beim Frühstücksei und war dann plötzlich in der Startformation gegen Spanien.
Ja, klar. Ja. Aber das war ja nur die Spanien-Idee.
Ja, aber ansonsten, zum Beispiel Mittelstädt und Raum hieß es ja auch. Du bist der Herausforderer. Mittelstädt hat es ordentlich gemacht, dann kam aber Raum rein, dann hat der von Anfang an gespielt. Also es war zwar in Rollen, aber dennoch dynamisch.
Ja, 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 klar. Also es ist nicht in Stein gemeißelt.
Genau, und das hatte man ja eigentlich vorher so ein bisschen als Mantra.
Aber du bist ja auch inhaltlich, hast du ja einen klaren Kurs, den du verfährst. Und du hast Leute für Positionen. Und dann hast du Herausforderer und Platzhirsche. Und daraus entwickelt sich dann was, auch durch die Dynamik eines Turniers.
Wobei ich schon gedacht hätte, dass heute beim ersten Lehrgang auch so Leute wie Reitz oder Kruder, die schon dabei waren, dass
die eine Rolle spielen.
Ja, dass die vielleicht schon eine Rolle spielen würden.
Ja, so ein Kruder muss ja auch erstmal ankommen lassen, dann in England. Das finde ich macht dann sogar auch Sinn.
Aber Reitz zum Beispiel ist, glaube ich, eine interessante Personalie, gerade auch für diese Sechserposition oder für die Achterposition. Der spielt auch im Moment in Gladbach, der ist ganz gut in die Saison reingekommen. Ja. Ich meine, das ist jetzt nicht entscheidend, ob du jetzt das Spiel in Ungarn gewinnst oder sowas, aber ich war ein bisschen überrascht, dass es mit neuen oder mit welchen, die schon mal dabei waren und jetzt vielleicht etabliert sind, doch relativ wenig war.
Weißt du, wer noch ein Kandidat wird für die Mittelstürmerposition auf Sicht? Tim Kleindienst. Hundertprozentig.
War gestern auch in der Halle, ne?
War gestern in der Halle.
Geile Mentalität.
Hundertprozentig. Ja, also das war nach einer Minute im Eröffnungsspiel, war klar, Tim Kleindienst wird absoluter Publikumsliebling im Borussia-Park.
Ja. Übrigens darf man
absoluter Publikumsliebling.
Darf ich nur mal ganz kurz aufzeigen, weil jederzeit. Wir immer alle Roland Wirkus immer kritisieren. Ja. Mit Kleindienst, Stöger und Sander hat er einfach mal hervorragend eingekauft. Ist das so. Darf man dann auch mal sagen.
Nächste Woche reden wir dann ein bisschen mehr über Borussia Mönchengladbach. Mhm. Weil jetzt ist schon wieder Schluss. Einen Hinweis haben wir noch. Wir kommen live auf die Bühne. Thomas Wagner, Timo Schmidtchen und ich.
Boah, geil. 20 Uhr auch abends.
20 Uhr.
Tickets also gibt's unter
zur Primetime. Tickets gibt's?
Heimspiel-tickets.de. War eben auch eingeblendet, aber es wird ja auch gehört. Ja. Heimspiel-tickets.de. Und dann kann man uns drei live.
Ich habe gehört, es ist schon ausverkauft.
Na, ist voll. Also es gibt irgendwie noch Restkarten.
Es gibt Restkarten. Ne?
Ich glaube,
aber ich habe gehört, es wird ein Teppich ausgerollt, wenn du einfliegst.
Du ja, für dich ja.
Ja, ich werde einfach die Türen öffnen und du schwebst dann da rein.
Ja, und da werden wir ein bisschen Spökes machen. Wie lange wollen wir machen? 2 Stunden? Was denkst du?
Ja, reicht. Anderthalb, würde ich sagen.
Pause dazwischen.
Und danach haben wir Sommerfest noch, ne?
Und dann ist Sommerfest, ja.
Sommerfest.
Da werden die Grenzen gehoben. Ja, das wird toll. 12. Oktober, Glanzparade live auf
Glanzis
der
Bühne.
Auf der in der Straßenkickerbase in Köln-Mülheim. Ja, auf
der Schelsig.
Genau, das ist hier die Hallenorganisation von Lukas Podolski. Ja. Und die können dann immer noch mal ein paar Sitzreihen noch anbauen. Also wir hoffen, dass wir die 1000 Zuschauer voll bekommen. Das kann nicht mehr sehr lange dauern. So, das war die Glanzparade für diese Woche. Danke, dass Sie mit dabei waren. Danke, Thomas Wagner. Nächste Woche wieder. Timo Schmidtchen wieder. Ich auch wieder. Wenn es die Bahn oder die Flieger zulassen. Schön war's. Bis nächste Woche. Sportler und tschüss.
Glanz, lass die Herzen hören.